Deutschlandfunk Kultur heute
mit Maja Elmenreich. Die Stadt, die eigentlich niemals schläft. Das Coronavirus hat das Kulturleben auch in New York geradezu narkotisiert. Wir erkundigen uns nach den großen Kulturinstitutionen und fragen, nutzt man in New York die Zwangspause, um die Forderungen der Black Lives Matter-Bewegung umzusetzen? Um Diversität bemüht ist jedenfalls die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein. Wir sprechen über ihre neue Diversitätscheckliste. Außerdem nehmen wir Abschied vom Düsseldorf-Duisburger Ballettchef Martin Schlepfer, der nach Wien geht. Und wir fragen, warum heute immer noch analog fotografiert wird. Es ist Woche 2 nach dem strengen Corona-Shutdown in New York. Die zaghaften Lockerungen zeigen sich im Stadtbild. Vor einzelnen Restaurants zum Beispiel, die ihre Gäste nur im Freien auf dem Gehsteig bewirten dürfen. Hier und da öffnen Friseursalons für ihre Kunden, so auch das ein oder andere Fachgeschäft, das die bestellte Ware allerdings lieber vor der Ladentür zur Abholung bereitstellt. Ein Hauch Normalität also nur in New York, aber noch immer weit entfernt von Business as usual. Und die Kultur, die Metropolitan Opera, wird sich nicht vor Jahresende zurückmelden, heißt es. Und auch am Broadway wird es erst wieder zu Jahresbeginn Vorstellungen in den Theatern geben. Das wurde gestern mitgeteilt. Deshalb habe ich die Kulturjournalistin Sascha Werner in New York gefragt, ist die Kultur noch viel weiter entfernt vom Normalalltag als das übrige öffentliche Leben in New York?
Absolut. Also kulturell läuft hier alles, wenn überhaupt, nach wie vor online. Chelsea zum Beispiel, das legendäre Galerienviertel New Yorks, ist komplett ausgestorben. Die Galerien sind nach wie vor geschlossen und nur eine Handvoll der größten unter ihnen haben angekündigt, in den kommenden Wochen kleine Dependancen in den Hamptons zu eröffnen. Das ist die Riviera der reichen New Yorker und da sollen Einzelbesucher mit Voranmeldung möglich sein. Aber alle anderen, also Musikhäuser, Theater, Sie haben es erwähnt, auch der Broadway, die tun es der Metropolitan Opera gleich, frühestens Anfang 2021 eine Wiederaufnahme des Programms. Einzig das Metropolitan Museum hat eine provisorische Wiedereröffnung Ende August angekündigt, allerdings mit lediglich 2 Ausstellungen und auch da sind sämtliche Führungen und Begleitveranstaltungen bis Ende Jahr gestrichen.
Jetzt haben Sie schon die großen Kulturinstitutionen angesprochen. Sie haben ja auch schon bei uns darüber berichtet. Die sind sehr hart angegangen worden wegen ihrer Zögerlichkeiten in der Black Lives Matter-Diskussion und der Frage, wie es in Ihren Reihen denn überhaupt aussieht mit Diversität. Bleibt es bei dieser Unverbindlichkeit, dieser Zurückhaltung oder ist auch im Lockdown die Auseinandersetzung mit dem Thema weiter vorangetrieben worden?
Die ist weiter vorangetrieben worden. Sie sagen es, es steht jetzt zum ersten Mal überhaupt die Verwaltung dieser Institutionen an sich auf dem Prüfstand. Das heißt, es ist ja sehr nett, sich Diversität und Inklusion auf die Fahne zu schreiben und Programme minderheitenfreundlicher zu gestalten und dafür auch noch gelobt zu werden. Es ist etwas ganz anderes, die eigenen Strukturen zu hinterfragen. Tatsache ist, dass in den Führungsetagen dieser Institution noch immer zwischen 70% und 90% Weiße sitzen, dass da im Ganzen gesehen Afroamerikaner und People of Color hauptsächlich in der Garderobe und beim Putzpersonal zu finden ist. Das heißt, was man als Besucher zu sehen und zu hören kriegt, wer wie viel bezahlt bekommt und wie man behandelt wird, all das bestimmen nach wie vor Weiße.
Gibt es denn ganz konkrete Forderungen nach Veränderungen oder bestimmte Institutionen, womöglich auch die besonders hart kritisiert werden?
Ja, das gibt es. Also hier in New York zum Beispiel hat sich eine Gruppe von gegenwärtigen und ehemaligen Mitarbeitern von Giganten der Kunst und Künste, also vom Museum of Modern Art bis zum Lincoln Center, in einem offenen Brief an die Leitung dieser Institution gewandt, in dem sie ihre Empörung über die, und hier zitiere ich, ungebrochene Ausbeutung und die ungerechte Behandlung von Schwarzen Ausdruck geben und sofortige Reformen fordern. In einem separaten Brief bezichtigen Kuratoren und Kuratorinnen des Guggenheim-Museums, dieses Haus speziell einer Unternehmenskultur, die auch das wieder, ein Zitat, Rassismus ermögliche. Und erst gestern hat die Broadway League, der Berufsverband der großen Bühnen, eine umfassende Erhebung angekündigt, was Diversität in den eigenen Reihen angeht. Da kann der Vorstand dort gleich bei sich selber beginnen, denn von den 50 Mitgliedern sind da nur 2 schwarz.
Ja, nun sind ja Erhebungen die eine Sache und sie sind auch nur Voraussetzungen für Veränderung. Wie realistisch ist das, Sascha Werner, dass auf diese ja eher ernüchternden Zahlen tatsächlich eines Tages Erkenntnisse und daraus dann womöglich auch noch Handlungen und Veränderungen folgen?
Der Druck ist größer denn je, würde ich sagen. Wäre dieser allfällige Strukturwandel der einzige Punkt auf der Agenda des Kulturbetriebs, stünden die Chancen für echte Veränderungen wahrscheinlich ziemlich gut. Nur ist das Problem, dass der Betrieb noch mitten in der Corona-Krise steckt. Wir sprechen hier von Institutionen, von denen die meisten noch geschlossen sind und von denen viele nicht wissen, wie sie die nächsten paar Jahre finanziell überleben sollen. Klar ist im Augenblick lediglich, dass dieses diverse Juhaisa mit allem inklusiv, das da auf Bühnen und in Museen abgefeiert wird, weder die sozialpolitische noch, und das ist das wirklich Skandalöse, die Realität hinter den eigenen Kulissen des Kulturapparats widerspiegelt. Klar ist aber auch, dass es nicht mehr reicht, die Fassade mit Slogans zu dekorieren, also für Rassismus ist in der Kultur kein Platz und dergleichen. Jetzt gilt es zu beweisen, dass da auch drin ist, was draufsteht.
Sascha Werner aus New York. Wir sprachen darüber, wie die großen Kulturinstitutionen auf die Forderungen der Black Lives Matter-Bewegung reagieren. Auf dem Weg zu mehr Diversität im Filmgeschäft, vor und hinter der Kamera, setzt die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein jetzt auf Häkchen, Kreuzchen, Fragebogen. Oder anders gesagt, wer in Zukunft im hohen Norden Fördermittel beantragen möchte, muss sich auf ein bisschen mehr Papierkram gefasst machen. Denn eine sogenannte Diversity-Checkliste ist jetzt obligatorisch bei der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, kurz FFHSH. Da wird etwa abgefragt, ob People of Color unter den Filmfiguren sein werden, ob Migration und Vertreibung ein Thema der Filmgeschichte ist oder ob im Drehteam die Geschlechter ausgeglichen repräsentiert sind. Helga Albers ist Geschäftsführer der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein. Ihn habe ich gefragt, hat ein Filmprojekt über ein weißes heterosexuelles Paar ohne Migrationshintergrund in Zukunft keine Chance mehr bei der FFHSH?
Doch, das hat auf jeden Fall Chancen bei uns. Wir würden nur gerne ein bisschen mehr darüber wissen. Wie Sie ja in der Anmoderation sagten, Häkchen und Kreuzchen sind ja nur eine Möglichkeit, Informationen zu geben. Uns geht es vor allen Dingen darum, dass wir mit der Diversity Checklist Informationen und Daten sammeln können zu den jeweiligen Projekten im Hinblick auf Diversity. Wenn dann das Projekt kommt, was Sie gerade beschrieben haben, weiß, heteronormativ und so weiter, dann kann es durchaus gute Gründe geben, das zu fördern. Wir würden nur gerne sicher gehen, dass die Macher und Antragsteller sich Gedanken darüber gemacht haben, warum es denn richtig und gut ist, dieses Projekt so zu erzählen. Und das lässt sich am leichtesten über das Mittel einer Frageliste herstellen bei uns.
Dann kann es gute Gründe geben, zu fördern, haben Sie gerade gesagt. Also es gibt schon so etwas wie falsche Antworten, also weniger divers, nicht so ganz gute Chancen bei der Förderung?
Wir geben die Informationen, die wir zu den jeweiligen Projekten bekommen, an unsere Gremien weiter. Und unsere Gremien haben einen ganz breiten Blick auf die Projekte, die sie erreichen. Diversity ist dabei ein Aspekt, den können wir jetzt ein bisschen besser fassen und verstehen in den jeweiligen Projekten. Und wir können durch diese Checkliste erstmal überhaupt in Erfahrung bringen, wie die Antragsteller zu diesem einen Thema stehen. Ansonsten sind Qualität und Wirtschaftlichkeit ganz wesentliche Aspekte bei unseren Projekten. Wir suchen nach außergewöhnlichen Filmen, die außergewöhnliche Geschichten erzählen und ein Publikum erreichen können. Und das ist auch mit diversen Stoffen sehr gut möglich, glauben wir. Und um da einfach klarer abbilden zu können, liegen wir mit dieser Frageliste, glaube ich, sehr richtig.
Also Sie führen nicht durch die Hintertür indirekt eine Quote ein?
Nein, wir brauchen keine Quote. Wir haben ja ein Gremium, was extrem fachkundig und eigenständig beurteilen kann, wie die Projekte aufgestellt sind. Und dadurch brauchen wir keine Quote. Es geht um Qualität. Das ist, glaube ich, das Entscheidende dabei.
So ehrenwert ja Ihr Vorhaben ist, aber kommt es nicht auch ein bisschen sehr spät? Denn schwarze Schauspielerinnen und Schauspieler zum Beispiel fühlen sich ja seit vielen, vielen Jahren schon unterrepräsentiert in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft.
Da haben Sie wahrscheinlich recht. Ich wünschte mir auch, es wäre schon früher gekommen. Der Punkt ist, dass es nach wie vor nötig ist, glaube ich, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Seit Sommer letzten Jahres arbeiten wir an diesem Thema, haben die Diversity Checklist zusammen mit der Branche entwickelt, mit Vertretern von Branchenverbänden, mit Universitäten, um sicherzugehen, dass wir hier wirklich breit und auch richtig abbilden können und auch die Branche zwar fordern, aber nicht überfordern. Insofern, glaube ich, gibt es immer noch genug zu tun. Also gerade strukturell, wir fragen ja nicht nur nach Cast und nach People of Color vor der Kamera, sondern uns geht es auch ganz wesentlich darum, strukturelle Mängel in den Teams abzuschaffen, Gleichberechtigung in den Filmteams abzubilden und so weiter.
Also so wie Sie einst mit dem grünen Drehpass, der für Nachhaltigkeit steht und Nachhaltigkeit prüft, Vorreiter waren, wollen Sie das auch jetzt sein in puncto Diversität und wollen die gesamte deutsche Film- und Fernsehlandschaft mitziehen?
Ich würde mich freuen, wenn wir damit einen Akzent setzen könnten und das Thema Diversität noch breiter platzieren könnten in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Wir haben, glaube ich, eine Verantwortung dafür, dass wir unsere Gesellschaft angemessen ausbalanciert darstellen. Das betrifft nicht jedes Projekt in jedem Maß. Wir müssen aber verstehen, dass die Projekte dieses Thema durchdrungen haben. Und das tun wir mit dieser Frageliste ganz genau.
Helge Albers, er ist Geschäftsführer der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein. Wir sprachen über die neue Diversitätscheckliste. Wenn Wien ruft, dann gilt es, Düsseldorf zu verlassen. Selbst passionierte Rheinländer zeigen Verständnis für den Schweizer Choreografen Martin Schlepfer, zumal er das Ballett am Rhein mit seinen beiden Standorten Düsseldorf-Duisburg wirklich zu einer Kompanie von Weltformat gemacht hat. 11 Jahre war Schlepfer Ballettchef, allein 4-mal hintereinander wurde das Ballett am Rhein von der Kritik zur Kompanie des Jahres gewählt. Also was will man noch mehr? Martin Schlepfer will, wie gesagt, als nächstes dem altehrwürdigen Wiener Staatsballett auf die sprichwörtlichen Sprünge helfen. Doch zuvor wird Abschied in Düsseldorf und Duisburg gefeiert, Corona-bedingt eher digital virtuell. Mit einem ausführlichen Abschiedsfilm im Netz zum Beispiel und mit einer Fotoausstellung, die nicht wie geplant im Opernfoyer zu sehen ist, sondern ebenfalls online. Von den Kraftfeldern zwischen Mensch und Körper heißt sie und zeigt Bilder des langjährigen Hausfotografen beim Ballett am Rhein, Gerd Weigelt. Nicole Strecker hat die Bilder gesehen und den Fotografen gesprochen.
Es gibt nichts Schöneres als Tänzer, glaube ich, in Aktion zu sehen.
Wenn einer für das Ballett werben kann, dann Gerd Weigelt. Auf seinen Fotografien sieht jeder Körper makellos aus. Er modelliert den Leib, zeigt ihn in Momenten größter Spannung und Dramatik. Michelangelo-Körper hat er das selbst einmal genannt.
Der Muskeltonus, finde ich, ist ganz wichtig, um die Körperlichkeit zu zeigen. Weil es einfach eine Kraft ausstrahlt und für mich auch eine Schönheit des menschlichen Körpers. Und da wären wir ja wahrscheinlich beim Titel der Ausstellung. Das Kraftfeld sind nun mal die Muskeln.
Dieses Kraftfeld zwischen Mensch und Körper, zwischen Tanz auf der Bühne und der Reflexion darüber, das in einer Ausstellung zusammenzubringen. Es sollte nicht unbedingt eine Ausstellung über Martin Schlepfer werden, es sollte auch nicht eine Ausstellung über Gerd Weigelt werden.
Thomas Thorausch, der gemeinsam mit der Tanzdramaturgin Anne Dopasso die Ausstellung kuratiert hat. 26 Fotografien, dazu Kurztexte von Martin Schlepfer, in denen der Schweizer tiefsinnig über den Tanz grübelt. Klassenbester, eben auch als Ballettphilosoph. Er strebe nach einer Transzendenz, heißt es da einmal, aber eine Transzendenz, die den Teufel zum Freund habe. Und ja, höllisch dunkel ist der Kosmos von Martin Schlepfer. Da schweben Tänzer mit gespreizten Armen und Fingern über ihre auf dem Boden liegenden Partner wie nächtliche Dämonen. Den Frauen schwellen die Waden, so brutal bohren sie auf manchen Bildern ihre Spitzenschuhe in den Boden. Und Star-Tänzerin Malusia do Amaral läuft auf einem Foto in schwarzen Schnürstiefeln wie in größter Panik hoch über dem Boden durch die Luft, scheint ihren Tanzpartner zu überrennen.
Gerade sein Frauenbild ist sehr interessant,
meint Ballettdramaturgin Anne Dopasso.
Während die Frauen in der Romantik ja eher schwebende, elfenhafte Wesen sind, eine große Fragilität haben, tut er hier das Gegenteil und das gerade auch mit dem Spitzenschuh. Wir finden hier Frauen, die attackieren können, die selbstbewusst den Männern gegenüberstehen auf Augenhöhe.
Martin Schlepfer holt das klassische Vokabular immer wieder aufs Neue in die Gegenwart, als Choreograf wie auch als Ballettdirektor. Kaum hatte er seinen Job beim Ballett am Rhein angetreten, war Düsseldorf plötzlich der Place to be in der Tanzszene. Unter seiner Leitung wurde das Ensemble zu einer der aufregendsten Kompanien Deutschlands. Auf seinem Spielplan balancierten sich Uraufführungen und historische Werke sorgfältig aus. Er lehrte das Publikum den Ballettkanon mit bahnbrechenden Arbeiten von Georges Balanchine, Merce Cunningham und Kurt Jooss. Kurator Thomas Thorausch.
Er hat Strukturen geschaffen, Strukturen, die bleiben werden. Das Balletthaus, das wäre ohne ihn nicht gekommen und das wird zum Glück bleiben, trotz seines Wechsels nach Wien.
Arg wehmütig kann man nun werden beim Betrachten der Bilder. Man vermisst den begnadeten Balletterneuerer jetzt schon. Ein immenser Kunstwille treibt seine Choreografien an. Nichts bleibt unversucht, der Danse d'École die Konventionen auszutreiben. Hier seine Pop-Art-bunte Ballettsatire zur Komposition von Helmut Lachenmann. Da bewegungsunscharfe Bilder, wenn es um Schlepfers Erfindung eines Anti-Balletts im Geist des Samuel Becketts geht. Die digitale Version dieser Ausstellung vermeidet jedes überflüssige Shishi, setzt die Fotos von Gerd Weigelt mit großem Abstand auf schlichte weiße Flächen. Umso größer ihre Wucht.
Ihm gelingt es eigentlich in seinen Fotos immer eine Art dazwischen abzubilden. Also er fotografiert keine Posen, wie wir das in der klassischen Ballettfotografie heute ja immer noch haben. Ihm gelingt es, den Geist eines Stückes einzufangen, so etwas wie die Essenz der Bewegung und manchmal sogar die Essenz des Stückes.
Gefragt, was die Schlepferwelt auszeichnet, antwortet Fotograf Gerd Weigelt.
Es ist die eines permanent Suchenden, der sich nie zufrieden gibt mit etwas, sondern immer weiter bohrt. Und das finde ich das Aufregende auch an ihm.
Von den Kraftfeldern zwischen Mensch und Körper, die Fotoausstellung zum Abschied von Martin Schlepfer mit Bildern von Gerd Weigelt, die finden Sie im Netz unter kraftfeld-mensch-körper.de. Nicole Strecker berichtete. Ja, und wir lassen den Finger noch am Auslöser. Das ist Musik in den Ohren derer, die beim Fotografieren noch den Widerstand des Materials spüren wollen. Jeder Klick ein Foto. Dabei geht es doch viel einfacher, digital nämlich. Bringt uns zu der Frage, warum wird immer noch analog fotografiert?
Endlich mal erklärt.
Und diese Frage geht an den Kunstkritiker Carsten Probst. Ja, warum, Herr Probst, warum noch immer analog?
Ja, ich kann da nur auf ganz viele Unterhaltungen zurückgreifen, Frau Elmreich, die ich immer wieder mit Fotografinnen und Fotografen führe. Also oft spielt natürlich der handwerkliche Prozess eine Rolle. Also das, was Sie eben schon erwähnten, dieses Händische selber machen wollen von Bildern, dass man sich eben nicht von so einer digitalen Maschine abnehmen lassen will. Fotografie soll eben dadurch auch noch mehr höchstpersönlicher Ausdruck bleiben, allein schon durch die Arbeit in der Dunkelkammer. Und manchmal spielt natürlich auch Nostalgie mit hinein, dann aber auch diese Faszination, ein Bild zum zweiten Mal zu entdecken, wenn es denn aus der Entwicklung kommt. Dann gibt es immer wieder diese technischen Gründe, obwohl ich nicht genau weiß, ob die heute noch so stichhaltig sind, aber beispielsweise bei Schwarz-Weiß-Fotografien immer diese Diskussion um die Grauwerte, die auf digitalen Bildern nicht ganz so sind wie gewünscht. Manche denken eben eigentlich auch, Digitalität schafft überhaupt gar keine fotografische Ästhetik, sondern imitiert nur das Fotografische. Das ist natürlich wiederum für andere der große Reiz, eigentlich für die anderen aber wiederum der ewige Makel. Und interessant finde ich dabei eigentlich immer, dass die digitale Fotografie eigentlich Probleme der Akzeptanz heute hat, noch immer wieder, die Fotografie, also die analoge, bei ihrer allmählichen Verbreitung im 19. Jahrhundert auch schon hatte, als ihr von den traditionellen Künsten so entgegengehalten wurde, sie sei nur so ein seelenloses Zufallsbild, während der wahrhafte Ausdruck eben nur bei diesen traditionellen Bildkünsten zu finden sei. Das ist ganz ähnlich bei der digitalen Fotografie, die für manche eben nur so als kalte Benutzeroberfläche von Daten gilt, die als ja, die gar nichts ausdrücken. Kann man natürlich drüber streiten, aber zu hören ist es immer noch.
Mhm. Reiz und Makel haben Sie jetzt gerade dargelegt. Nun hat die Digitalisierung der Fotografie ja auch zahlreiche neue Möglichkeiten eröffnet. Versuchen wir es mal von der anderen Richtung aus. Ist die Fotografie denn besser geworden durch die Digitalisierung?
Anders, würde ich sagen, aber nicht unbedingt besser. Es hängt einfach auch ganz stark davon ab, was auf welche Weise fotografiert wird. Es gibt ja mittlerweile ganz puristische Digitalkameras ohne diesen Monitor-Schnickschnack und so weiter, die also so konzipiert sind, dass sie quasi wieder so ein analoges Fotografiererlebnis anbieten. während diese vollständig automatisierte Fotografie mit anschließender Farbstufenbearbeitung und so weiter auf Dauer natürlich auch was Ermüdendes für den Blick hat. Also Fotografie, die den Blick herausfordert, die gibt es, glaube ich, in der digitalen Fotografie trotz aller Manipulationsmöglichkeiten nicht häufiger nach meiner Erfahrung als in der analogen. Daher würde ich sagen, das Fotografieren hat sich eigentlich unter dem Einfluss des Digitalen verändert, aber nicht besser geworden ist sie damit eigentlich im Ergebnis nicht.
Kommen wir nochmal zu Ihrer Erfahrung. Erkennen Sie als Kritiker denn auf den ersten Blick, ob Sie es da mit einem analog fotografierten oder mit einer digitalen Aufnahme zu tun haben? Also die Blindverkostung, funktioniert die?
Ich suche danach, Frau Elmreich. Ich bin persönlich, muss ich mich jetzt outen, ein großer Liebhaber dieser analogen Fotografie. Gerade bei Aufnahmen von Personen oder Landschaften finde ich den Gedanken immer wieder sehr fesselnd, dass ein Bild wirklich durch diese direkte Konfrontation, die Anwesenheit der Situation entstanden ist. Das berührt mich irgendwie immer noch ein bisschen mehr. Also ich suche immer nach diesen Unterschieden. Und als ich zum Beispiel in den 90er Jahren zum ersten Mal Bilder von Jeff Wall gesehen habe, der ja digital arbeitet, waren für mich diese Bilder ein Rätsel. Die wirkten nämlich inszeniert und hinterher erfuhr ich, dass die auch digital am Computer zusammengesetzt wurden. Oder anderes Beispiel, Candida Höfer, da dachte ich immer, dass sie digital seien. Tatsächlich waren sie aber wirklich mit großen analogen Plattenkameras fotografiert. Mittlerweile fotografiert Candida Höfer aber auch digital und das sieht man im Vergleich mit ihren älteren Arbeiten. Andere Fotografien, zum Beispiel Gursky oder Beate Gütschow, die gäbe es überhaupt nicht ohne diese digitale Bearbeitung, aber die faszinieren mich natürlich auch.
Ja, kommen wir nochmal zu der ganz großen Frage. Sind Sie denn auch der Meinung, die man ja immer mal wieder hört, dass Bilder durch ihre massenweise Verbreitung im digitalen Zeitalter immer mächtiger geworden sind?
Mir scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Also das einzelne Bild bedeutet eigentlich fast gar nichts mehr. Heute habe ich den Eindruck, das digitale Zeitalter ist das Zeitalter, in dem die Macht der Bilder eigentlich endgültig gebrochen worden ist, weil sie eben unendlich austauschbar, manipulierbar, reproduzierbar umherschwirren. Das ist vielleicht auch der Grund, bei manchen so diese Sehnsucht zu entwickeln nach einer Rückkehr zum analogen Bildermachen, um den Bildern wenigstens ein wenig ihrer alten Macht des subjektiven Ausdrucks zurückzugeben. Aber eben diese Zeiten dieser machtvollen Bildsubjektivität, die sind, glaube ich, vorbei.
Carsten Probst mit Antworten auf die Frage, warum wird noch immer analog fotografiert? Vielen Dank. Der türkischen Schriftstellerin Asle Erdogan droht ein neuer Prozess. Mehr dazu jetzt von Enne Seidel in den Kulturmeldungen.
Ja, eigentlich war sie schon freigesprochen worden. Jetzt aber könnte das Verfahren gegen Asle Erdogan womöglich neu aufgerollt werden. Die türkische Staatsanwaltschaft hatte der Schriftstellerin vorgeworfen, kurdische Terroristen zu unterstützen. Über 3 Jahre lang lief deshalb in Istanbul ein Prozess gegen sie und der endete im Februar mit einem Freispruch. Wie die Schriftstellervereinigung PEN mitteilt, will nun aber ein neuer Staatsanwalt den Prozess wieder aufrollen und das, obwohl die dafür vorgesehene Frist bereits abgelaufen sei. Asle Erdogan lebt heute im Exil in Deutschland und ist Stipendiatin des Deutschen PEN-Zentrums. Die Schriftstellervereinigung fordert, den Prozess gegen sie nicht wieder aufzunehmen und kritisiert den türkischen Staat scharf. Die türkische Justiz habe längst jede Glaubwürdigkeit verloren und sei zum verlängerten Arm eines Despoten degradiert worden, so PEN-Vizepräsident Ralf Nestmeier. Und 2 Nachrichten vom Kunstmarkt. Die traditionellen Frühjahrsauktionen in New York mussten in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie verschoben werden, konnten jetzt aber zumindest teilweise nachgeholt werden. Bei einer Online-Veranstaltung des Auktionshauses Sotheby's wechselte zum Beispiel ein Triptychon des Malers Francis Bacon den Besitzer. Und zwar für umgerechnet etwa 75 Millionen Euro. Interessierte konnten per Telefon und im Internet mitbieten. Auch in Paris haben Kunstwerke den Besitzer gewechselt, allerdings begleitet von Protesten. Es geht um mehrere Statuen aus Nigeria, die das Auktionshaus Christie's gestern Abend versteigerte. Die nigerianische Behörde für Museen und Denkmäler allerdings hatte kurz vor der Auktion gegen den Verkauf protestiert. Sie geht davon aus, dass die Statuen während des nigerianischen Bürgerkriegs in den 1960er Jahren illegal erworben wurden. Christie's verteidigte die Versteigerung, alle Objekte seien im Vorfeld ausgestellt und auch schon zuvor öffentlich verkauft worden. Morgen übernimmt Deutschland für 6 Monate die EU-Ratspräsidentschaft. Die Wunschliste, was Deutschland in dieser Zeit alles erreichen soll, ist lang und wird jetzt noch ein bisschen länger. Denn auch Kulturverbände und Kulturpolitiker haben noch Wünsche offen. Vor allem wünschen sie sich mehr Geld für die Kultur und ganz konkret mehr Geld für das europäische Förderprogramm Kreatives Europa. Der Deutsche Musikrat etwa fordert, das bisher vorgesehene Budget für dieses Programm zu verdoppeln. Und auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters weist nochmal darauf hin, dass die von der Corona-Krise gebeutelte Kulturszene auf entsprechende Fördergelder angewiesen sei. Gemeinsam mit den Kulturministern Italiens und Frankreichs hat sich Grütters an die für Kultur zuständige EU-Kommissarin Maria Gabriel gewendet. Man hoffe auf ihre Unterstützung in den entsprechenden Finanzverhandlungen.
Ende Seidel mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer plant eine Umstrukturierung des Kommando Spezialkräfte. Mehr dazu in den Informationen am Abend, gleich um 18:10 Uhr. Danke und tschüss, sagt Maja Elmenreich.